Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Die Christen hießen nicht von Anfang an so. Sie haben sich eher so genannt, wir sind diejenigen, die dem neuen Weg folgen. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 11, Vers 26, in Antiochia nannte man die Jünger zum ersten Mal Christen. Und das war eigentlich eine Spottbezeichnung. Christianoi, so heißt es auf Griechisch, so die Christianer sozusagen. Und das war ein eher abfälliger Begriff. Aber die Christen damals haben das einzig Richtige getan. Sie haben das als Selbstbezeichnung für sich übernommen. Sie haben das angenommen, dass man sie als Christen verspottet hat, weil sie gesagt haben, was gibt's denn da zu schämen? Wir sagen einfach, ja, wir gehören zu diesem Christus, wir nehmen das an und wir nennen uns ab jetzt selber Christen und haben dadurch natürlich auf die allerbeste Weise den Spöttern den Wind aus den Segeln genommen, indem sie gesagt haben, ihr habt ja recht. Auch heute ist es manchmal nicht leicht, Christ zu sein, sich dazu zu bekennen. Auch heute kennen wir es, dass wir dafür verspottet werden. Die Älteren kennen noch die Nachteile, die sie hatten als Christen im Sozialismus. Und weltweit gab es noch niemals so viele verfolgte Christen wie heute, wie derzeit gerade. Dazu zu stehen, dass man Christ ist, fällt manchmal schwer. Was, du gehörst zu einer Jugendkommunität, so richtig im Kloster? Ja, und was macht man da so? Und auch Paulus und seine Gemeinden, die kannten solche Angriffe und solchen Spott. Es ist doch töricht, es ist doch dumm, Christ zu sein. Und da ist es gut, wenn wir es so halten wie die Christen damals, indem wir sagen, ja stimmt, Christ sein ist manchmal ganz schön töricht und dumm. Denn der Welt erscheint das als dumm, was wir glauben. Wir können es nicht beweisen oder mit menschlicher Weisheit belegen. Der christliche Glaube lässt sich nicht logisch erklären oder herleiten. Die Philosophen, die haben das immer wieder versucht, Gott zu beschreiben oder sogar zu beweisen. Da denke ich zum Beispiel an Aristoteles, der den Begriff geprägt hat, Gott ist der unbewegte Beweger. Denn wenn sich alles bewegt und Bewegung kann nur durch Gegenbewegung entstehen, da muss es doch irgendein allererstes geben, was selber unbewegt ist und was alles angeschubst hat. Ich habe es jetzt versucht, in aller Kürze zu erklären, ob das wirklich einleuchtend ist. Vielleicht dann, wenn man es ausführlicher erklärt, ich weiß es nicht. Philosophen haben immer versucht, es sehr logisch zu machen oder Gott einfach zu definieren. Zum Beispiel, Gott ist das absolut vollkommene und unendliche Sein und darüber hinaus kann man nichts Größeres mehr denken. Und da sage ich, solche Gedanken kann man anstellen. Und je nachdem ein wie intellektueller Typ ist, kann das sogar ganz schön interessant sein. Aber ehrlich gesagt, für mein Leben, für meinen Alltag. Da haben solche philosophischen Abhandlungen eher keine Relevanz, sondern was mich in meinem Leben prägt, das ist der Gott, von dem Jesus erzählt hat. Das ist der Gott, an den Paulus geglaubt hat. Das ist ein Gott, der handelt. Kein ausgedachter Gott, kein konstruierter Gott, sondern einer, der im Leben spürbar ist. Ein Gott, der etwas tut, ein Gott, der sich in der Geschichte gezeigt hat, der schon immer gehandelt hat, der die Weltgeschichte vorangebracht hat, den Menschen gespürt haben, weil er in ihrem eigenen Leben dabei war, den sie wie ein Feuer gespürt haben, weil er in ihrem Herzen lebt. Das ist der Gott Israels. Das ist der Gott, der deswegen häufig genannt wird, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Weil nämlich schon die Erzväter solche Erfahrungen gemacht haben, Erlebnisse mit ihrem Gott gemacht haben, weil das ein Gott ist, der sein Volk begleitet hat durch alle Höhen und Tiefen der Geschichte. Ein Gott, der heute noch zu seinem Volk steht. Ein Gott, der heute noch bei seinen Menschen ist und der für immer bei uns bleiben wird. Also wenn wir wissen wollen, wer Gott ist, und wie Gott ist, dann hilft es nicht, dass wir uns philosophische Gedanken machen oder dass wir versuchen, das zu definieren oder Gott auf eine Formel bringen und ihn damit in ein Schema hineinpressen. Denn bei all diesen Versuchen bleiben wir bei unseren eigenen Ideen stehen. Da können wir zwar sagen, guck mal, was ich für ein schlauer Typ bin und was für große Gedanken ich mir gemacht habe. Und damit könnten wir vielleicht vor der Welt gut dastehen und philosophischen Einfluss haben oder uns damit Meriten verdienen. Aber es bleiben doch unsere eigenen Ideen. Und was hilft es uns, wenn wir von der Welt als klug anerkannt werden, wenn es doch ein konstruierter und damit toter Gott bleibt, den wir beschreiben? Nein, wir müssen darauf gucken, wie Gott sich gezeigt hat. Wir können immer nur das und so viel von Gott wissen, wie er sich zeigt, wie er von sich zeigt. Wir können das von Gott sehen, was er tut und was er gesagt hat, wie er in der Geschichte gehandelt hat, wie er sich offenbart hat. Und was Gott tut, das ist nach philosophischen, überhaupt nach menschlichen Maßstäben manchmal töricht, dumm, unlogisch, nicht erklärbar. Es sind eben Gottes Wege, die sich darin zeigen. Und wir sagen, puh, damit kann ich nichts anfangen. Also wir im Sinne von, wenn wir menschlich nachdenken und überlegen, wie wir Menschen es machen würden. Denn wer hätte gedacht, dass Gott sich ein Volk auserwählt, ein kleines und abtrünniges Volk, das er aber so sehr liebt, dass er es über Jahrhunderte und Jahrtausende erhält? Ist doch dumm, wie auch heutzutage wieder. Also das ist doch dumm und das skandieren auch heute wieder Israelfeinde auf den Straßen. Oder wer hätte gedacht, dass Gott Mensch wird? Wer sich noch ans Krippenspiel von vor 2 Wochen erinnert, dem ist noch im Gedächtnis, dass sogar die Engel im Himmel das alles anders gemacht hätten und dass sie sich die Haare darüber gerauft haben, erstens, dass Gott überhaupt als Mensch von einer Frau geboren werden möchte und zweitens, dass das noch in so einem ärmlichen Stall, in so dreckigen Verhältnissen geschehen soll. Ist doch dumm, oder? Oder wer hätte gedacht, dass der Mensch gewordene Gott den Beruf des Zimmermanns lernt? Oder dass er sich 12 mehr oder weniger total unfähige Männer auswählt, um mit ihnen seine Kirche aufzubauen. Ist doch eine dumme Strategie. Die hätte sich mal hier Wirtschaftsberatung holen können, wie man heutzutage so Marketingstrategie macht und wie man ein weltweites Unternehmen aufbaut. Doch nicht mit 12 Leuten aus Galiläa. Und wer hätte gedacht, dass dieser Jesus sich in tiefster Schwachheit verspotten und sogar kreuzigen lässt? Ist doch dumm. Also er hätte doch nur mit dem Finger schnipsen müssen und dann wären die Legionen von Engeln gekommen und hätten ihn gerettet, hat er ja selber gesagt. Wie dumm, dass er das nicht getan hat. Und wer soll es für möglich halten, dass er am 3. Tag aufersteht? Also das ist doch dumm. Wer kann denn das glauben, dass ein Toter wieder lebendig wird? Also und dass er in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen wird. Was für ein törichter Gedanke. Gibt's denn sowas überhaupt? Hier, wir sind doch mit beiden Beinen auf der Welt, oder? Alles das nach menschlichen Maßstäben töricht und dumm. Wer könnte sich denn sowas ausdenken? Aber genau so ist die göttliche Heilsgeschichte bisher verlaufen. Überhaupt nicht logisch zwingend, überhaupt nicht herleitbar, überhaupt nicht vermittelbar und einleuchtend. Niemand hätte das im Voraus so erwartet. Aber so ist es gekommen, so hat Gott gehandelt. Und daran haben wir dann erkannt, das, genau das war die Art und Weise, wie sich Gott gezeigt hat. Wir verstehen es nicht, aber Gott hat es so entschieden und Gott hat es so gemacht und das, was er getan hat, das war für uns. Wir haben gemerkt, wie Gott an der Welt handelt, nämlich ganz, ganz anders, als wir Menschen es gemacht hätten. Wir hätten es vielleicht eher mit Gewalt durchgedrückt. Und das war ja damals auch die Messias-Erwartung, dass endlich mal ein starker Mann kommt, der die Römer vertreibt. Ja, das ist ein Weg, den wir uns vielleicht leichter vorstellen könnten. Aber was der Welt als dumm erscheint, das hat Gott auserwählt, als seinen Plan auserwählt. Diesen Weg ist er gegangen. Was der Welt schwach erscheint, das hat Gott auserwählt. Da ist kein starker Mann mit Schwert gekommen, sondern ein kleines Kind in der Krippe wurde geboren. Bei Gott gelten andere Maßstäbe. Und deswegen ist Christ zu sein, nach weltlichen Maßstäben, oft ganz schön dumm. Damit kann man nicht angeben, damit kann man sich nicht rühmen, darauf kann man nicht stolz sein. Und Paulus schreibt, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Wer auf etwas stolz sein will, der soll auf den Herrn stolz sein. Und das dürfen wir dann ruhig so zugeben. Wenn uns jemand so verspottet, hey, womit willst du dich denn rühmen? Da sagen wir, wir rühmen uns des Herrn. Nicht, dass wir so schlau sind, nicht, dass wir die Weisheit gepachtet haben. Wir dürfen ruhig zugeben, für uns gilt etwas anderes, etwas Größeres. Egal, was ein Atheist dazu sagt, wir antworten, ich stehe dazu, denn das hat sich schon immer bewährt. Nicht, dass es nicht auch gute Gründe für den Glauben geben würde, oh ja, die gibt es. Unzählige Hinweise auf die Existenz Gottes, Hinweise darauf, dass es dem Menschen und dem Menschsein entspricht, an Gott zu glauben. Aber einen Beweis gibt es dafür nicht. Ein Beweis hat Gott auch nicht nötig. Wer nicht an ihn glauben will, der muss das nicht tun. Unendlichen Schmerz verursacht das in Gott, wenn ein Mensch nicht an ihn glaubt. Aber jeder ist frei, lieber seiner eigenen Logik zu folgen, sich lieber dessen zu rühmen, ich hab's doch selbst drauf. Und so frage ich euch mal, habt ihr Vorsätze gefasst für das Jahr 2024? Was habt ihr euch vorgenommen? Und denkt ihr, ihr werdet es schaffen, das durchzuziehen? Häufig ist es ja so, wir haben ja heute schon den 7. Tag des Jahres, also nach 7 Tagen sind die Vorsätze schon längst gebrochen, also 7 Tage ist ja echt schon lang, also am 1. schafft man es vielleicht noch und wer gut ist am 2., aber heute haben wir schon den 7. Tag des Jahres, also das ist das Erste, bin ich überhaupt stark genug dafür, das durchzuziehen? Ich wünsche es euch, dass ihr stark genug seid und wer es bis heute geschafft hat, schafft es vielleicht sogar noch bis morgen. Aber wir wissen doch alle nicht, was in diesem noch jungen Jahr alles sein wird. Ob wir überhaupt die Chance haben, nicht nur die Kraft, sondern auch die Chance, unsere Pläne auszuführen. Vor kurzem habe ich ein YouTube-Video gesehen, das wurde Ende 2019 veröffentlicht und darin hat der YouTuber gesagt, ich wünsche euch allen ein gutes Jahr 2020, morgen geht's los und da wird alles besser und jedenfalls ganz anders. Und er wusste wohl selbst nicht, wie viel im Jahr 2020 anders sein wird und wie wenig er von seinen Plänen da verwirklichen kann. Ich weiß noch, es war der 13. März, an dem auf einmal wirklich alles anders war, 2020. Und wir können mittlerweile gerade erst so sagen, dass wir uns von dem wieder erholt haben. Es war nichts Angenehmes, was uns damals überrascht hat. So viele Pläne mussten gestrichen werden. Aber anderes hat sich dann wieder auch neu entwickelt. Und es waren besonders diejenigen, die flexibel genug waren, in jeder Situation darauf zu hören, was Gott jetzt in dieser Situation, wie sie nun mal ist, was Gott jetzt mit ihnen vorhat und worin auch die Chancen darin liegen. Und die dann etwas Neues auf den Weg gebracht haben und sich nicht haben unterkriegen lassen. Und ein Beispiel ist, in so vielen Kirchen, Land auf und Land ab, wurden Übertragungen eingerichtet, sodass Menschen, die zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen nicht in den Gottesdienst kommen können, von zu Hause das mitverfolgen können, was in der Kirche passiert. Und bei allem Schlechten, was Corona gebracht hat, aber das ist vielleicht auch was, was bleibt. Die Digitalisierung in der Kirche ist vorangeschritten und da, wo sie dem Menschen dient und dem Gemeindeaufbau dient, da war das auch etwas Gutes. Also, manche von euch haben vielleicht einen genauen Plan für 2024 oder eine Vorstellung davon, wie es laufen sollte. Aber eben auch hierfür gilt, bei Gott gelten andere Maßstäbe. Wer weiß, was wir machen können oder ob nicht etwas anderes dran ist. Und deswegen schauen wir nochmal in den Brief, den Paulus an die Korinther geschrieben hat und der auch uns heute gilt. Da steht nämlich ein wesentlicher Hinweis darauf, worauf es ankommt. Wen hat Gott berufen, zu Christus zu gehören? Und die Antwort, sie steht ja nicht in einem Wort zusammengefasst, aber es ist klar im Zusammenhang, die Antwort heißt, euch. Euch hat er berufen. Ihr seid Christen, weil Gott euch dazu gemacht hat. In der Luther-Übersetzung heißt es, seht auf eure Berufung. Seht, ihr seid berufen. Ihr seid diejenigen, die Gott möchte. Also wen hat denn Gott berufen? Euch hat er berufen. Also schaut doch darauf. Was ist denn das Fundament, dass Gott euch berufen hat? Und deswegen dürft ihr als Christen leben, nicht weil ihr es euch selbst überlegt habt, weil ihr euch selbst diesen Weg gewählt habt, sondern weil Gott euch dazu berufen hat. Euer Leben ist von Gottes Maßstäben bestimmt. Gott ermöglicht euch ein anderes Leben, als es sonst wäre, ohne ihn, als ihr allein unterwegs sein müsstet. Und berufen sein, später heißt es dann auch sogar auserwählt sein. Berufen sein bedeutet nicht, du bist etwas Besonderes im Sinne von, du bist besser als andere. Und erst recht nicht, die anderen sind deswegen nichts wert, auf die kannst du herabschauen. Sondern berufen sein, das heißt, Gott hat etwas vor mit dir. Berufen sein, Gott heißt, Gott hat etwas vor mit dir. Und gestern war der erste Kurs, der erste Termin vom neuen Lektorenkurs, für mich auch der allererste. Und Reinhard Zübke war auch da und hat das Lied gesungen. Besser sind wir nicht, aber besser sind wir dran. Also genau das heißt Berufung. Berufung heißt nicht, dass wir besser sind als Christen. Im Gegenteil, wir versagen ja ständig auch immer wieder. Und Gott sagt, schaut euch doch an, was seid ihr denn für ein Haufen? Ja, und das ist heute doch auch noch nicht anders geworden. Aber besser sind wir dran, weil wir mit unserer Situation nicht alleine sind, uns nicht selbst durchwursteln müssen, sondern weil wir den Herrn der Welt an unserer Seite haben. Also nicht, dass wir auf andere herabschauen, sondern berufen sein heißt, Gott hat etwas mit dir vor und Gott ist für dich da und Gott führt dich durchs Leben. Du bist nicht alleine darin. Gott schenkt dir die Kraft, die du brauchst. Gott hat etwas mit dir vor, gerade auch im Jahr 2024. Das kann das sein, was du dir vorgenommen hast als Neujahrsvorsatz, aber es kann auch etwas ganz anderes sein. Sieh auf deine Berufung, schreibt Paulus deswegen. Höre auf Gott, lass dir sagen, was jeweils dran ist. Wisst ihr, als Christ zu leben, das heißt nicht, ich muss jetzt auf jeden Fall dieses oder jenes durchsetzen und deswegen bitte ich Gott darum, dass er meinen Plan segnet, sondern es funktioniert umgekehrt. Christsein heißt darauf zu hören, was Gott vorhat und dann mache ich dabei mit. Bei dem, was er vorhat, dafür lasse ich mich gebrauchen. Und das gilt auch für die Jugendkommunität. Ihr habt euch jetzt am Anfang des Jahres getroffen und euch stärken lassen und habt bestimmt auch Pläne und große Vorhaben, wie es in diesem Jahr gut weitergeht. Und es gilt auch für die Klosterleitung. Die Kommunität hat sich die letzte Woche auf der Retrett getroffen und hat auch so gute Ideen. Die werden dann umgesetzt werden können und Gott wird sie dann segnen, wenn wir das Richtige verstanden haben, was Gott für uns vorhat und wenn wir dann in seinem Plan mitmachen. Das sollten wir tun, sei es als eine Organisation, als Kommunität, als Jugendkommunität oder sei es auch ganz privat in unserem persönlichen Leben. Herausfinden, wozu Gott uns gebrauchen will, was er vorhat und dann dabei mitmachen. Herausfinden, wohin er uns sendet, in welches Arbeitsfeld. Darauf achten, wozu er uns die Kraft gibt und das dann fröhlich tun. Und manchmal mag es uns töricht und dumm erscheinen, was da so auf uns zukommt. Und wir würden lieber etwas tun, worauf wir danach stolz sein können, dessen wir uns rühmen können. Aber nicht danach soll es gehen, sondern unser Ziel soll sein, dass wir uns des Herrn rühmen, dass wir sein Werk vollbringen. Auch wenn das klein ist. Und deswegen zum Schluss noch ganz kurz den Blick darauf, dass Paulus ja schreibt, besonders das Kleine und das Unbedeutende und das Schwache, das hat Gott auserwählt. Was uns vielleicht zu unbedeutend erscheint, aber für Gott ist es wichtig, nach seinen Maßstäben und nach seinem Plan. Und vielleicht könnte das unsere Perspektive auf das neue Jahr sein. Was könnten die Kleinigkeiten sein, die Gott uns zeigt und die für uns dran sind? Wer könnten zum Beispiel die geringsten Geschwister sein, für die wir da sein sollen und um die wir uns kümmern sollen? Was kann unsere Aufgabe in Treue sein? Eine Aufgabe, die vielleicht niemand sieht, aber wir erledigen sie in Treue auch in diesem Jahr. Eine Aufgabe, für die uns Gott Kraft schenkt, auch wenn wir lieber etwas im Rampenlicht und etwas Prestigeträchtiges machen würden. Töricht? Dumm? Nach den Maßstäben der Welt vielleicht. Und manche werden uns nicht verstehen, wie wir als Christen so durch das Jahr gehen können und wollen. Das hättest du aber auch anders machen können. Das werden wir vielleicht auch in diesem Jahr ab und zu wieder hören. Für uns aber sollten Gottes Maßstäbe gelten, denn das ist unsere Berufung. Das ist das, wofür wir wirklich da sind, wofür wir geschaffen sind. Und so werden wir tatsächlich ans Ziel kommen. Heiland, deine größten Dinge beginnest du still und geringe. Wer sind wir Armen, Herr, vor dir? Aber du wirst für uns streiten und uns mit deinen Augen leiten. Auf deine Kraft vertrauen wir. So dichtet Albert Knapp in dem Gesangbuchlied. Denn Christus wurde für uns zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Und mit ihm gehen wir voran in dieses Jahr. Der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.